Ich grüße uns alle ganz herzlich, ob zu Hause, an den Übertragungsgeräten, im Livestream oder hier vor Ort. Es ist schön, dass wir uns die Zeit nehmen, dass wir auch die Zeit haben, um einmal das Wort Gottes aufzuschlagen und zu betrachten. Ja, wir sind heute ja in dem Kapitel 1. Samuel, Kapitel 23. Von dort soll es heute dann weitergehen. Was haben wir in der letzten Zeit schon erlebt oder was haben wir mit David mit durchgestanden? Mir fällt gerade ein, es wäre ganz gut, wenn wir zusammen beten würden. Zuerst einmal stehen wir dazu auf. Hab Dank, lieber Vater, für diesen Abend und für die Möglichkeit, hier zusammen zu sein und ja, dein Wort aufzuschlagen und dein Wort zu betrachten, Herr. Ganz herzlichen Dank dafür, dass wir alles aus deiner Hand nehmen dürfen, auch das, was du uns sagen möchtest. Amen. Ja, was hatten wir schon in der Vergangenheit mit David erlebt oder mit David durchmachen müssen? David hat es echt schwer. David war ja ein Gejagter, ein vogelfrei Erklärter. Und wie ein Reh vor seinem Jäger musste David immer ständig weiterhetzen, immer weitergehen. Er hatte einen mächtigen Gegner, das war der König Saul. Und der hatte eine reguläre Armee, der Saul. Aber er, David, hatte nur ein paar Leute um sich geschart. Man könnte sagen, fast so ein bisschen wie Robin Hood. Saul war auch unberechenbar, muss man dazu sagen. Also das haben wir in dem letzten Kapitel ja gesehen, in Kapitel 22. Er lässt die Priester von Nob kommen und er ermordet sie oder er lässt sie ermorden. Er warf auch vorher schon den Speer auf der einen Seite hinter David her, auf der anderen Seite natürlich auch einmal hinter seinem eigenen Sohn Jonathan, den er auch aufspießen wollte. Er war wohl manisch-depressiv, also das heißt, er hatte immer so eine Berg- und Tal-, so eine Sinusfunktion. Mal ging es ihm besser und dann entschuldigte er sich auch bei David zum Beispiel und nannte ihn einen besseren Menschen oder einer, der von Gott gesegnet ist. Und mein Sohn, sagte er zu ihm. Und auf der anderen Seite, wenn er depressiv war, dann flippte er aus, wenn der böse Geist auf ihn kam. So haben wir es ja auch früher schon mal gelesen. Mal zeigte er Einsicht, mal tobte er. Und er schreckte auch nicht vor Mord zurück. Also Mord, das war für ihn kein Problem. Auch wenn das die Leute, wenn er es nicht selbst ausgeführt hat, so hatte er seine Leute, zum Beispiel den einen Edomiter, den Doeg, den er dann halt anstiftete, dass der die Priester des Herrn umbrachte. Das geschah im letzten Kapitel. Aber mit diesem Mord, den er angezettelt hatte, da hatte er sich direkt mit Gott angelegt. Und das musste natürlich eine Strafe nach sich ziehen, er musste es irgendwie büßen. Aber wie ich schon letzten Sonntag in der Predigt auch sagte, Gott handelt ja nicht aus dem Affekt, er handelt ja nicht sofort also postwendend. Er lässt auch der Ungerechtigkeit zum Teil die Zeit, erstmal zu reifen, auszureifen, bevor er die Ungerechtigkeit dann bestraft. Aber nichtsdestotrotz, der Zorn Gottes, der würde kommen. Und der war klar, dass er den Zorn Gottes auf sich geladen hatte. David war aber ganz anders. David, er vertraute Gott und seiner Führung. Und zwar in so einer schwierigen Situation, wie er jetzt ja nun gerade war. Man könnte meinen, da müsste er ja Gott abschwören, so ähnlich wie Hiob, und sagen, naja, ich habe mit ihm nichts mehr zu schaffen. Unbegreiflich, aber er bleibt an Gott und er hält sich an ihm fest. Unbegreiflich, aber wahr. Deshalb habe ich das Thema heute so genannt, Gottvertrauen zahlt sich aus. Gottvertrauen zahlt sich aus. Damals bei David und heute oder immer zu, jeden Tag neu, denn wir brauchen ja immer die Gnade Gottes, immer zahlt sich das Vertrauen aus, aufs Neue auch heute bei uns. Wir lesen ja zum Beispiel in dem Hebräerbrief Kapitel 10, den 35. Vers, da heißt es: Darum werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und tatsächlich so, die Belohnung sollte David auch bekommen. Es würde sich letzten Endes für ihn gelohnt haben. Und das nicht nur bei David, wie gesagt, sondern auch bei uns lohnt sich das, wenn wir das, wenn wir Gott vertrauen und wenn wir mit ihm gehen. Und ich muss sagen, ich bin an dieser Stelle schwer beeindruckt von David, dass er eben durch diese schweren Zeiten ging und trotzdem an Gott festhält. Man sagt aber, dass die prägendsten Zeiten, die uns am meisten Wert schöpfen lassen in unserem Leben, die prägendsten Zeiten sind auch die schweren Zeiten oder die schwierigsten Zeiten. Lasst uns einmal 1. Samuel Kapitel 23, die Verse 1 bis 13 lesen. Das wollen wir einmal tun. Und es wurde David angesagt: Siehe, die Philister kämpfen gegen Keila und berauben die Tennen. Da befragte David den Herrn und sprach: Soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David: Zieh hin, du wirst die Philister schlagen und Keila erretten. Aber die Männer bei David sprachen zu ihm: Siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda und wollen nun hinziehen nach Keila gegen das Heer der Philister. Da befragte David wieder den Herrn und der Herr antwortete ihm: Auf, zieh nach Keila, denn ich will die Philister in deine Hand geben. So zog David mit seinen Männern nach Keila und kämpfte gegen die Philister und trieb ihnen ihr Vieh weg und schlug sie hart. So errettete David die Leute von Keila. Als aber Abiata, der Sohn Ahimelechs, zu David geflohen war, zog er mit hinab oder herab nach Keila und brachte den Ephod mit. Ephod, das ist ein Priesterschutz, den er also anhatte. Da wurde Saul angesagt, dass David nach Keila gekommen sei. Und Saul dachte: Gott hat ihn in meine Hände gegeben, denn er ist eingeschlossen, nun er in einer Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. Und Saul ließ das ganze Kriegsvolk aufrufen, zum Kampf hinabzuziehen nach Keila, damit sie David und seine Männer belagerten. Als aber David merkte, dass Saul Böses gegen ihn im Sinne hatte, sprach er zu dem Priester Abiatar: Bringe dein Ephod her. Und David sprach: Herr, Gott Israels, dein Knecht hat gehört, dass Saul danach trachtet, nach Keila zu ziehen, um diese Stadt zu verderben, um meinetwillen. Werden mich die Bürger von Keila übergeben in seine Hände? Und wird Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Da verkündete: Das verkünde Herr, Gott Israels, deinem Knecht. Und der Herr sprach: Er wird herabkommen. David fragte weiter: Werden die Bürger von Keila mich und meine Männer übergeben in die Hände Sauls? Der Herr sprach: Ja. Da machte sich David auf samt seinen Männern, etwa 600, und sie zogen fort von Keila und streiften da und dort umher. Als nun Saul angesagt wurde, dass David aus Keila entronnen war, stand er ab von seinem Zuge. Soweit erstmal der Text. Der erste Punkt, den habe ich so beschrieben: Gott antwortet auf Davids Fragen. Er beantwortet quasi sein Gebet. Wir würden sagen, das ist eine Gebetserhörung. Der erste Unterpunkt: Werde ich Sieg über die Philister haben? Das fragt David zuerst. Keila war ein kleines Grenzstädtchen in der Nähe zum Philisterland, ungefähr 20 Kilometer von Gath entfernt, also mehr im Westen Israels gelegen, zum Philisterland, das ja am Meer lag. Und die Stadt war natürlich sehr verwundbar, weil es ganz in der Nähe war. Das ist vielleicht so ähnlich wie heute in der Nähe des Gazastreifens zu wohnen, das ist auch nicht ganz ungefährlich. Die Stadt lag aber auch ganz in der Nähe von dem Versteck Davids, und zwar dort, wo er sich in einem Wald, in dem Wald Heret, aufgehalten hat. Und jetzt pflegten die Philister das immer so zu machen, dass wenn die Ernte kam und die Leute auf der Tenne waren und den Weizen droschen, damit sie den Weizen sozusagen verzehren konnten, wenn sie auf den Tennen waren, da beraubten die Tennen. Sie kamen und überfielen die armen Leute und nahmen das Getreide weg oder ermordeten und plünderten. Es war also kein Schutz für sie. Und vor allen Dingen der König, der über sie die Hand halten sollte, der sie schützen sollte, der war nicht da. Der König Saul hatte ganz was anderes zu tun. Der hatte damit zu tun, David zu hetzen, der ihm eigentlich nichts Böses getan hatte. Also kein Schutz durch den eigentlichen König, was seine Aufgabe gewesen wäre. Öfter kam es also zu den Plünderungen und David konnte das schwer ertragen. Es wurde ihm wieder zugespielt und es wurde, so heißt es hier, dass seine Späher das gesehen haben oder gehört haben und er will helfen, obwohl er nicht in der Verantwortung stand. Er hätte das gar nicht machen müssen. Aber er will helfen, dieser Stadt Keila, vor den Plünderungen, also sie beschützen. Und das ist etwas, was wir einfach hier sehen müssen, dass er eine Verantwortungslast hatte, obwohl er noch gar nicht König war. Aber er hatte schon die Verantwortung für sein Volk, für seine Brüder, also die dort in der Stadt ja lebten. Sein Gerechtigkeitsempfinden war da an der Stelle richtig elektrisiert. Er war richtig auf 180, könnte man sagen, das wollte er nicht mit der Stadt Keila machen lassen oder zulassen. Jetzt ist die Frage natürlich, handelt er aus dem Affekt? Was haben wir in dem Text gelesen? Ist er impulsiv und aggressiv? Er ist ja eigentlich sehr aufgeregt, sonst würde er nicht Keila helfen wollen. Aber was tut er zunächst? Es ist ganz interessant, das zu lesen. Er handelt ganz besonnen. Er handelt besonnen und befragt zunächst einmal den Herrn, so heißt es hier. Und er betet und früher hieß es, er befragt den Herrn. Ganz anders als Saul. Saul konnte es nicht abwarten und Saul hat Gott ins Handwerk gefuscht und wollte dem vorgreifen, was eigentlich Gott geplant hatte. Aber er betet zuerst. Und das ist die zweite Frage, die ich mir stelle. Wie betet er? Hat er ein hohes priesterliches Gebet? Also hält er einen großen Vortrag gegenüber Gott und erklärt die Vorzüge, wenn er jetzt helfen könnte? Oder macht er viele Worte? Oder was ist bei ihm jetzt dran? Nein, das sehen wir nicht in unserer Aufstellung, in unserer Auflistung. Wir sehen hier, Dankeschön, wir sehen hier, er fragt Gott sehr konkret. Er fragt Gott ganz konkret, was er tun soll. Direkt und schnörkellos. Er nennt sein Problem, er nennt das Problem beim Namen und er erwartet von Gott eine Antwort. Und wie antwortet Gott? Genauso konkret. Und zwar sehr konkret. Da heißt es, zieh hin, du wirst die Philister schlagen. Du wirst die Philister schlagen und Keila erretten. Und an dieser Stelle kann man ja sagen, es wäre schön, wenn wir immer so vertrauensvoll ein Gebet sprechen könnten, wie es David getan hat. Ohne Schnörkel und sonstige Umschweifungen, sondern direkt auf den Punkt kommen und dass Gott dann auch antwortet. Und ja, ich wünsche mir so eine Antwort auf jeden Fall, denn wenn wir diese Antwort bekommen, die Antwort Gottes, dann gilt sie doch. Dann stimmt das und dann wird es auch eintreten, was er sagt. Im Grunde genommen waren hier schon die Würfel gefallen. Im Grunde genommen war Keiler schon gerettet, obwohl das die Leute in Keiler noch gar nicht wussten. Wenn man sie gefragt hätte, hätten sie gesagt, die kommen bestimmt wieder, die Philister. Und an der Stelle wusste David mehr als die Leute in Keiler. Denn Gott macht keine Fehler. Und wenn wir Gott fragen, dann offenbart er uns auch die Zukunft. Und in meinem Leben, muss ich sagen, hatte ich auch viele dieser Punkte. Als ich noch nicht bekehrt war, da habe ich zu Gott gerufen oder habe ich Gott angerufen, weil ich wissen wollte, ob es ihn gibt. Und ich habe gesagt zu ihm damals eine konkrete Frage. Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich dich erfahren. Ich bitte dich um ein Zeichen. Und Gott gab ein Zeichen. Und ich wusste, ab diesem Moment wusste ich, hoppla, es gibt einen Gott. Jetzt war nur die Frage, wie ich mich mit diesem Gott auseinandersetzen sollte. Wie ich also ihm entgegenkommen könnte oder er mir oder wie wir uns arrangieren mit Gott. Aber ich wusste, es gibt ihn. Es gibt eine höhere Macht und es gibt diesen Gott, der mein Leben also in seiner Hand hält. Genauso, danach kam ja meine Bekehrung und genauso war es dann später, bevor wir mit Helen eine Freundschaft angefangen haben, war es genauso. Und ich fragte damals auch konkret, weil man muss ja das wirklich wissen. Also ich meine, man ist mit einer Frau verheiratet und soll das ja auch dein ganzes Leben halten. Man sagt ja, so lange bis der Tod uns scheidet. Also war es mir sehr wichtig damals, ich war ja im Glauben und mir war sehr wichtig, das zu wissen, dass es die richtige ist. Und ich betete damals zu Gott, weiß ich, Herr, wenn es dir richtige ist, dann zeige du mir das. Und ich sage euch, Gott hat es gezeigt. Ich bin heute noch glücklich verheiratet mit Helen. Genauso vor dem Ältestendienst, bevor die Gemeinde die Bestätigung gegeben hat, dass ich Älteste der Gemeinde werden sollte, wusste ich das schon früher, aber ich habe Gott ja gesagt, ich möchte darauf aber ganz sicher gehen, ich möchte das ganz sicher haben. Kannst du mir ein Zeichen geben? Und Gott gab mir damals ein dreifaches Zeichen sogar, dass es meine Aufgabe ist, zunächst einmal Ältester zu sein. Natürlich nicht unendlich, sondern halt für eine Zeit. Und ich habe damals ein klares Zeichen erbeten und ich habe ein dreifaches Zeichen bekommen. Aber dann sehen wir hier ein Problem. Und zwar David hat ja selbst diese Erfahrung jetzt gemacht. Er hat die Antwort von Gott bekommen. Aber seine Männer sagen jetzt auf einmal, David, hast du nicht genug Feinde? Hast du nicht genug Feinde hier in Juda? Wir fürchten uns schon hier, heißt es dort. Und nun, bist du jetzt größenwahnsinnig geworden oder was ist los mit dir? Warum willst du jetzt sogar noch den Feind angreifen? So nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist auch mein Feind. Also er hatte schon genug mit Saul zu tun. Warum jetzt noch mit den Philistern sich anlegen? Also ich meine, man kann es ja auch übertreiben, oder? Nun, ja, stimmt, man kann es übertreiben. Hier sehen wir wohl, dass David die Hilflosigkeit, die Bedürftigkeit von den Leuten in Keila, von dieser Stadt, gesehen hat. Es waren seine Brüder und er dachte da ganz selbstlos. Er dachte nicht daran, ob er sich jetzt irgendwo selbst verschanzen könnte und damit besser selbst über die Runden kommt, sondern er dachte an sie und wollte ihnen helfen. Es gibt einen Unterschied zwischen persönlicher Führung Gottes, was ich eben gesagt habe, wo Gott sich offenbart und dir ganz persönlich, wie das in meinem Leben x-mal der Fall war, dir ganz persönlich zeigt, was er möchte, dass du in deinem Leben tust. Das ist ein Unterschied, die persönliche Führung, zu der Führung als Gemeinschaft. Wenn man mit mehreren Leuten zusammen ist, zum Beispiel eine Gemeinde leiten muss, dann muss die Gemeindeleitung eine Sicht haben. Und dann muss jeder in der Gemeindeleitung also abgeholt werden. Hier hatte David das gleiche Problem. Für ihn war es klar, zieh nach Keila und du wirst sie erretten. Du wirst die Philister in deine Hand bekommen. Aber seine Mitstreiter, die wussten das ja nicht. Was tut David also jetzt? Was muss man dann tun? Nun in Vers 4, da heißt es, da befragte David wieder den Herrn und der Herr antwortete ihm, auf, zieh hin nach Keila, denn ich will die Philister in deine Hand geben. Und das andere war nur eine Formsache. Wir lesen, er ist dahin gezogen, er konnte sogar noch die Kriegsbeute einsammeln, das Vieh, das weggetrieben wurde, und er konnte den Philister einen starken Schlag versetzen, sodass sie sich zunächst einmal wieder erholen mussten. Auch wir sollen ja Gott vertrauen. Ich meine, deshalb lesen wir im Alten Testament, eigentlich könnten wir ja sagen, das ist lange her, was hat es mit meinem Leben zu tun? Auch wir sollen Gott vertrauen, wie David damals. Und David tat das ja auch in einer schwierigen Situation. Er hatte schon ohnehin genug am Hut, könnte man sagen. Er hatte schon genug Probleme. Und jetzt auf einmal noch ein weiteres Problem, das er sich einhandelte. Wir wollen Gott ganz konkret anrufen. Wir sollten Gott ganz konkret anrufen. Denn er möchte ja konkret wissen, wo uns der Schuh drückt. Und wenn er weiß das sowieso, aber wenn wir das ihm sagen, dann ist er wie ein liebender Vater, dass er uns dort eben aushelfen kann. Er gibt uns das, was wir brauchen. Denn Gott ist sehr persönlich und Gott ist auch ganz nah an uns. Gott ist immer nur ein Gebet entfernt. Und er weiß ja auch alles, was in der Zukunft ablaufen wird. Wir sollten auch nie, das ist eine weitere Anwendung, wir sollten auch nie einfach aus eigener Kraft so loslaufen. David, wenn er das getan hätte, hätte das eine Katastrophe bedeuten können für ihn und seine Männer. Wenn er einfach losgelaufen wäre, was macht er, bevor er losläuft? Er fragt zuerst einmal den Herrn. Er befragt den Herrn, was er tun soll. Das ist oft unser Problem. Also zumindest meins, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist es oft so, dass ich sage, ich habe es verstanden, das Problem ist erkannt und ich muss versuchen, gleich das Problem zu lösen. Aber das ist oft ganz verkehrt. Denn wir müssen zunächst einmal ruhig werden und müssen Gott befragen. Ganz exakt und ganz richtig sagen, Herr, was antwortest du? Was soll ich tun? Und wenn er dann redet, wenn Gott dann redet, dann wissen wir, dass wir uns auch nicht getäuscht haben. Dann wissen wir, was dann kommen wird. Eine zweite Frage stellt David seinem Herrn. Werde ich vor König Saul fliehen müssen? Das ist ja nun jetzt ein weiteres Problem. Er hat Keila zwar errettet, er ist in der Stadt, er kann endlich mal wieder in der Stadt irgendwo in einem Haus leben, nicht nur irgendwo auf dem Feld, auf den Fluren, aber er hat ein Problem. Jetzt ist diese Stadt in Gefahr, von Saul überfallen zu werden und genauso wie die Stadt der Priester dann dem Erdboden gleichgemacht werden. Und das wollte er auf keinen Fall. Also jetzt die Frage, wird Saul hier hinkommen? Das, was seine Späher ohnehin schon gesagt haben. Und wenn er kommt, werden mich die Leute dann ausliefern, König Saul? Die Stadt ist gerettet und die Menschen sind glücklich, aber der Teufel schläft ja nicht. Und König Saul wittert seine Chance und es ist jetzt eine geschlossene Stadt. Die Menschen haben... Also um die Stadt herum sind ja die Mauern und David kann dann wahrscheinlich nicht so schnell fliehen und er könnte ihn dann greifen. Das ist ein klarer Machtmissbrauch, den Saul hier praktiziert. Das ist klar. Er setzt die Leute in der Stadt, in Keila, unter Druck, dass sie ihn ausliefern. Das ist ja klar. So wie in Nob, das hat sich herumgesprochen, das wussten die ja, was ihnen blüht, wenn sie sich gegen Saul erheben. Er hätte vor Keila auch nicht Halt gemacht. Er war unberechenbar, absolut. Und dann sagt er in dieser Situation noch, Gott hat David in meine Hand gegeben und merkt gar nicht, dass er eigentlich derjenige ist, der schon längst von Gott verworfen war. Saul wollte also die unschuldigen Menschen erneut benutzen und unter Druck setzen. Sie aufhetzen, etwas zu tun, was ihm dann gefällig wäre. Die Späher sagen es David und haben das wohl erfahren und warnen David. Und nun stellt David eben Gott diese Fragen. Werde ich vor König Saul fliehen müssen? Und da macht er auch wiederum das, was er vorhin schon getan hat. Er holt den geflüchteten Abiata, den Priester, der also noch entronnen ist, den Sohn Ahimelechs, und nimmt seinen Priesterschutz, den er in seiner Hand dann hält, und er fleht Gott an, dass er antwortet. Er demütigt sich vor Gott und er nennt sich sogar dein Knecht, sagt er. Und er fleht zu Gott ganz intensiv und ganz direkt. In Vers 10, da heißt es, und David sprach, Herr Gott Israels, dein Knecht hat gehört, dass Saul danach trachtet, nach Keila zu ziehen, um die Stadt zu verderben, um meinetwillen. Und jetzt stellt er Gott die erste Frage, er stellt gleich noch eine zweite, in Vers 11, werden mich die Bürger von Keila übergeben in seine Hände? Und wird Saul herabkommen, wie dein Knecht es gehört hat? Das verkünde Herr, Gott Israels, deinem Knecht. Und der Herr sprach, er wird herabkommen. Ich meine, ist doch schön, oder? Wenn man so eine Aussage hat, da kann man sich darauf verlassen. Da weiß man, das hat Gott gesagt und das wird zutreffen. Und das fasziniert mich hier so, dass man Gott so direkt anrufen kann. Und das tat er auch David, weil er Vertrauen zu Gott hatte. Gottes Antwort war klar und war auch nicht falsch zu interpretieren. Manchmal sagt man ja, es ist so eine Grauzone, man kann das daraus schließen, man kann das daraus schließen. Hier heißt es einfach nur, der Herr sprach, er wird herabkommen. Punkt. Also da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Und dann stellt David die zweite Frage. David fragte weiter, ab Vers 12, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer übergeben in die Hände Sauls? Da sprach der Herr, ja. Nur ein Wort, ja, so ist es, das wird so sein. Dann wusste David ab dem Moment, okay, ich kann mich auf die Leute nicht verlassen. Die sind zwar jetzt glücklich, dass ich sie befreit habe, aber das werden sie nicht lange sein, denn der König Saul wird ihnen so stark zusetzen, dass sie, bevor sie selbst getötet werden oder die Stadt geplündert wird, dass sie dann halt nachgeben. Bevor wir jetzt über die Leute in der Stadt schimpfen, was hätten wir denn getan? Ich meine, wenn wir in einer ähnlichen Situation gewesen wären. Es war sicherlich eine schwere Wahl, die Leute in Keila hätten treffen müssen. Sie mussten es ja gar nicht treffen, weil David hier vorher abgezogen ist. Gott antwortet hier, sehen wir das auch wieder, ganz präzise. So wie die Frage, klar und deutlich, ohne Schnörkel und ohne Umwege. David fragt ganz konkret, wird er runterkommen? Werden die Leute mich ausliefern? Und dementsprechend kriegt er auch eine klare, präzise Antwort. Und David will die Leute nicht ins Verderben stürzen, er ist vorbildlich und jetzt ist er wieder auf der Flucht. Die anderen sind fein raus, er ist wieder auf der Flucht. Als Saul erfährt, dass David wieder weg ist, da bläst er den Feldzug ab gegen Keila, denn da kann er ja nichts mehr finden. Die Stadt ist also gerettet. Und David zieht weiter in die Wüste Ziph, 25 Kilometer ungefähr von Keila südöstlich, also ein bisschen Richtung Sinai vielleicht runter, von Keila weg, also ein bisschen südöstlich, 25 Kilometer ungefähr, sagt man. Teil des judäischen Gebirges ist das und man kann auch dazu sagen, die Wüste Juda, weil da sehr, sehr lebensfeindliche Umstände herrschten. Also dort war alles sehr, sehr trocken, kein Wasser oder wenig Wasser. Und Saul sucht ihn die ganze Zeit, so lesen wir es. Er war ständig hinter ihm her, aber da, wo er sich jetzt versteckt hat, in diesem unwirklichen Raum, Lebensraum, da, wo es sehr trocken und lebenswidrig war, da hat er ihn nicht vermutet. Und deshalb hat er ihn da wohl auch nicht gesucht. Und man kann auch sagen, Gott hat ja die Hand über Saul, über David gehalten und hat ihn beschützt. Saul war gleichsam mit Blindheit geschlagen. Lasst uns einmal weiterlesen, die Verse 14 bis 18. Da heißt es, David aber blieb in der Wüste auf den Bergfesten. Und zwar blieb er im Gebirge in der Wüste Sif. Und Saul suchte ihn die ganze Zeit, aber Gott gab ihn nicht in seine Hände. Und als David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten, blieb er in der Wüste Sif in Horesha. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Saul, fürchte dich nicht, Sauls, meines Vaters, Hand wird dich nicht erreichen und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite nach dir sein. Auch mein Vater weiß das sehr wohl. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. David blieb aber in Horesha, aber Jonathan zog wieder heim. Der zweite Punkt, Gott stärkt David. Gott stärkt David. Wegen seines Vertrauens auf Gott, könnte man auch an dieser Stelle sagen. Das tut er indirekt durch Jonathan. Er tut es nicht direkt, sondern er tut es indirekt durch Jonathan, seinen Freund. Und das war auch dringend erforderlich, glaube ich. Das lese ich zumindest zwischen den Zeilen. Offensichtlich brauchte David gerade jetzt, wo er gejagt und in die Enge getrieben wurde, wo er vielleicht auch Angst um sein Leben bekam, brauchte er eine Ermutigung. Und Gott stärkt ihn durch seinen Freund. Es gibt Momente im Leben, ich meine, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Wenn man schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann kennt man das auf jeden Fall. Es gibt Momente im Leben, da ist man sprachlos. Es gibt Momente im Leben, da findet man keine Worte. Es gibt Momente im Leben, da kann man nicht mal beten, weil man so kaputt ist, weil man so verängstigt ist, weil man seine Gedanken vielleicht nicht mehr formulieren kann. Und dann ist es wichtig, dass man einen Freund hat. Dann ist es wichtig, dass da jemand ist, der das auch sieht und der an deiner Stelle dann für dich betet. Wir nennen das dann jetzt Fürbitte tun. Zum Beispiel für Kranke. Es kommt irgendeine schwere Krankheit, mit der du nicht gerechnet hast. Und diese Krankheit macht dich fertig. Oder du bist vielleicht im Dämmerzustand und weißt gar nicht, wohin es geht, wohin die Reise geht. Und dann betet eine Gemeinde für dich. Welch ein Trost. Und ich habe das von vielen Leuten immer wieder gehört. Und ich habe selbst erfahren und immer wieder gehört, dass es so gut tut, wenn man weiß, dass die Gemeinde für einen betet, wenn man das selbst nicht mehr tun kann, weil man selbst gar keine Worte mehr hat. In einem Lied heißt es von Wes Hampton, in diesem Lied heißt es, when you can't think, you can't even pray, please hear me when I say, you may not have the words, but until you do, I'll pray for you. Und dann sagt er, answers will come, but until they do, I pray for you. Antworten werden kommen. Du wirst wieder Worte finden. Aber bis das der Fall ist, bete ich für dich. Die Übersetzung könnt ihr ja da auch nachlesen. Jonathan, und das ist so wunderbar bei ihm, Jonathan unternimmt hier ein Wagnis, ein großes Wagnis. Ich meine, sein Vater hat schon einmal den Speer nach ihm geworfen und er hat ihn schon als Verräter bezeichnet. Und jetzt geht er zu ihm in die Wüste Sif und er baut ihn auf. Er begeht ein großes Wagnis, aber er tut das gern, glaube ich. Warum? Weil er einen Freund hat. Und er weiß, mit David kann ich durch dick und dünn gehen. Und das ist auch so wunderbar zu sehen. Und hier heißt es, er stärkt sein Vertrauen. Wie stärkt er sein Vertrauen? Ist er ein Prophet? Ist Jonathan ein Prophet? Also man liest ja nichts davon. Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass er wohl an der Stelle ganz genau wusste, was sein Freund jetzt braucht. Und wenn wir hören, eine ganz leise Stimme, dass wir jemanden besuchen sollten vielleicht, der jetzt gerade unsere Hilfe braucht, dann sollten wir das tun. Weil das könnte die Stimme des Heiligen Geistes sein, der uns das zeigt, dass jemand gerade deine Hilfe braucht. In Vers 16 und 17, da heißt es, da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott. Die haben nicht irgendwie über Gott und die Welt gesprochen, sondern hier heißt es, er stärkte sein Vertrauen auf Gott. Das heißt, wahrscheinlich hat er ihm gesagt, guck mal, wo Gott dich schon alles durchgeführt hat, durchgetragen hat. Und er da sagt dann Folgendes noch, das ist so stark, Sauls, meines Vaters Hand wird dich nicht erreichen. Und dann geht er sogar noch weiter einen Schritt und sagt, du wirst König werden in Israel und ich werde der Zweite nach dir sein. Also, das kann man gar nicht glauben, oder? Der gibt seinen Königstitel, er war ja Prinz, ne? Er wäre der nächste König gewesen. Und er ist bereit, an zweite Stelle zu gehen, wegen seinem Freund David. Wahnsinn. Also so etwas, das muss man erstmal verdauen. Er verzichtet auf den Thron, weil er einen Freund hat. Und seine Prophetie, die er jetzt gibt und sagt, er wird dich nicht erwischen, mein Vater wird dich nicht erwischen. Und er weiß auch, dass du König werden wirst. Diese Prophetie trifft zu. Allerdings nicht der Zusatz, wo es heißt, und ich werde der Zweite sein im Königreich, denn er wird es nicht erleben. Die Person Jonathans fasziniert mich. Oft wird ja David, nur alleine David als der Held dargestellt. Ja, also David und Goliath und die ganzen Geschichten kennen wir ja. Aber diese Geschichte erzählen wir unseren Kindern wahrscheinlich seltener und das ist schade. David, die Person, fasziniert mich. Oft war er nur Nebensache sozusagen und David stand im Mittelpunkt. Aber er war derjenige, der selbstlos war. Er war selbstlos. Er begab sich in Gefahr. Saul hätte ihn töten können. Und er gab sogar den Thron ab. Was für ein Sinn steht dahinter? Das ist ja ein Schuss ins eigene Knie, wie man heute sagt. Es ist kontraproduktiv auf jeden Fall. Was ist mit uns, wenn wir durch die Wahrheit, die wir vielleicht sagen oder vielleicht tun müssen, auf Arbeit oder an der Uni oder wo auch immer, was ist mit uns, wenn wir durch die Wahrheit, die wir sagen, uns selbst schaden würden? Verzichten wir dann darauf? Oder handeln wir so wie Jonathan, selbstlos, dass er sogar bereit ist, weil er sieht, dass sein Vater Unrecht tut, dass er sogar bereit ist, seinen Königstitel herzugeben. Das ist ein wahrer Held, dieser Jonathan. Was können wir noch von ihm lernen? Er war immer exakt zur richtigen Zeit bei seinem Freund. Vor der Flucht, da trifft er sich ja mit ihm und mit dem Jungen mit dem Bogen, ihr wisst schon. Dann warnt er ihn, als er erkundet hat, als David noch am Königshaus war, am Königshof war, da erkundigt er sich, in welche Richtung das wohl gehen wird. Und er merkt, das geht nicht gut aus. Und er warnt seinen Freund David und sagt, du musst weit, weit laufen, du musst weg von hier. Der Junge hat es nicht verstanden, aber David wusste das. Und nicht nur damals, sondern auch jetzt kommt Jonathan, um David zu stärken. Immer just in time, zur richtigen Zeit. Und das ist sehr wichtig. Die Frage ist an uns, hören wir immer den Auftrag, den Gott uns gibt, den wir ausführen sollen, so wie Jonathan es gehört hat. Was ist mit unseren Kranken? Sie brauchen dein Gebet, sie brauchen deine Unterstützung. Sie können vielleicht nicht alleine. Oder hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du einen Kranken vielleicht durch Krankenbesuch ermutigen könntest? Also David war nicht krank, aber David war in großen Ängsten. Und sein Freund kommt zu ihm und richtet ihn auf. Trotz allem war Jonathan aber loyal gegenüber seinem Vater, gegenüber dem König Saul, und zwar bis zum Tod. Er war kein falscher 50er. Auf ihn konnte sich die eine und die andere Seite verlassen. David als Freund und sein Vater als Vater. Und er kämpft nachher bis zu seinem Tod und das Königreich und alles ist verloren. Und mutig war Jonathan ohnehin. Also wenn jemand mutig war, dann wahrscheinlich Jonathan. David auch. Aber Jonathan ist ja auch in der Minderzahl, hat er sich mit Philistern angelegt und hat immer den Sieg davon getragen. Er war ein wahrer Held, ein großes Vorbild für uns. Und wir sehen hier, am Schluss heißt es hier, sie erneuern ihren Bund vor dem Herrn. Sie machen keinen Kaufvertrag. Sie machen keinen Deal aus, wie es Trump immer sagen würde. Sie machen nichts dergleichen. Noch viel feierlicher, sie bestätigen ihren Bund, sie erneuern ihren Bund vor dem Herrn. Ein richtig feierlicher Akt. Und dann geschieht das, was sehr seltsam ist. Jonathan geht wieder zurück zum Vater, zu seinem Vater, eben weil er loyal gegenüber ihm war. Aber man stellt sich doch die Frage, hatte er vielleicht so eine kleine Vorahnung, wäre er bei David geblieben, hätte er überlebt. Hätte er wahrscheinlich überlebt, wir wissen es nicht. Das ist eine hypothetische Frage, gebe ich zu. Aber wahrscheinlich hätte er überlebt, weil David ja auch die Garantie hatte, dass er überleben wird von Gott. Wir wissen es nicht, warum er gegangen ist. Wir wissen nur, dass es wohl das letzte Treffen der beiden Freunde war. Und danach sah David seinen Freund Jonathan nicht mehr wieder. Lesen wir die Verse 19 bis 28. Das ist jetzt noch eine ganz schwierige Kiste, eine richtige Schmierenkomödie, könnte man sagen. Also was da abläuft, das geht fast gar nicht. Aber die Siphiter zogen zu Saul hinauf nach Gibea und sprachen, David hat sich bei uns verborgen, auf den Bergfesten in Hoshea, in Gibea Hachila, das südlich liegt von Jeschimon. Ist nun, König, deines Herzens Verlangen, hinabzukommen, so komm, wir wollen ihn in des Königs Hand übergeben. Da sprach Saul, gesegnet seid ihr von dem Herrn, dass ihr euch meiner erbarmt habt. So geht nun und gebt weiter Acht, dass ihr wisst und seht, an welchem Ort sein Fuß weilt und wer ihn dort gesehen hat. Denn man hat mir gesagt, dass er sehr listig ist. Beobachtet und erkundet, ja, das ist besser, glaube ich, ne? Beobachtet und erkundet, danke schön. Beobachtet und erkundet jeden versteckten Ort, wo er sich verkriecht. Und kommt wieder zu mir, wenn ihr es wisst. Wenn ihr gewiss seid, so will ich mit euch ziehen. Ist er im Lande, so will ich ihn aufspüren unter allen Tausendschaften Judas. Da machten sie sich auf und gingen vor Saul her nach Ziph. David aber und seine Männer waren in der Wüste Maon, in der Steppe südlich von Jeschimon. Als nun Saul hinzog mit seinen Männern, David zu suchen, wurde es David angesagt. Und er ging hin zu dem Felsen hinab, der in der Wüste Maon ist. Als das Saul hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon. Und Saul ging auf der einen Seite eines Berges, David mit seinen Männern auf der anderen Seite des Berges. David aber eilte, Saul zu entgehen, während Saul samt seinen Männern David und seine Männer umstellte, um sie zu fangen. Aber es kam ein Bote zu Saul und sprach, komm eilends, denn die Philister sind in das Land eingefallen. Da ließ Saul davon ab, David nachzujagen und zog hin den Philistern entgegen. Daher nennt man den Ort Sela Machlekot, vermutlich Trennungsfelsen. Hier sehen wir also, was hier richtig abläuft. Die Sifiter, das sind so richtige Kriecher, würde man heute sagen. Also sie wollen sich bei Saul einschmeicheln und kommen zu ihm und sagen, wir liefern ihn dir aus. Und Saul ist allglatt und lügt vor sich hin und sagt, erkundet mal alles. Und ich habe gehört, er ist sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr schlau. Er kann sich also gut aus der Affäre ziehen. Der dritte Punkt, Gott wendet den Verrat ab und errettet David. Just in time, könnte man sagen. Punkt 3. Da sprach Saul, heißt es in Vers 21, da sprach Saul, gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr euch meiner erbarmt habt. Man stellt sich hier die Frage, wie kann einer segnen im Namen des Herrn, wenn er selbst verworfen wurde? Es ist nur ganz schwer zu verstehen oder zu ertragen, wie sich Saul hier verhält. So viel Verlogenheit und Kriecherei ist fast nicht auszuhalten. Und die Denunzianten sind ja überall. Vielleicht ähnlich wie in der näheren Vergangenheit in Nazi im Dritten Reich bei uns in Deutschland. Und jetzt liest sich das Ganze wie eine Gangsterkomödie, könnte man fast sagen. Saul lässt seine Späher los und lässt die Sifiter, also diese Stadt oder diese Gegend, quasi ausspionieren. Vielleicht könnte man heute sogar sagen, das war damals der Geheimdienst. Aber früher hieß es halt Späher. Und Davids Späher waren auch aktiv. Also er war nicht tatenlos. Vielleicht war das der Vorläufer vom heutigen Mossad. Aber wie auch immer, David ist nicht alleine. Sein Vertrauen auf Gott bewahrt ihn. Gott wacht über David und durchkreuzt das Vorhaben von König Saul, weil David Gott eben vertraut. Es gibt ja ein Sprichwort, das heißt, einer mit Gott ist immer in der Mehrheit. Einer mit Gott ist immer in der Mehrheit und das trifft bei David hier so zu wie fast bei keinem anderen. Die Gegend der Sifiter, also die Wüste Sif, war ganz angrenzend an die Wüste Maon. Beides waren südlich von Jeschimon, so heißt es hier, in der Nähe also der Stadt oder der Bergfesten, also auf den Bergen, wo sich David aufgehalten hat, versteckt hatte, in der Wüste Juda. Übrigens, Wüste Juda ist wahrscheinlich der Ort, wo auch Jesus später die Versuchungen hatte, wo er 40 Tage gefastet hat und gebetet. Und dann versucht wurde vom Teufel, Wüste Juda. Also angrenzend sozusagen ans Tote Meer, also nur auf der Höhe oben in den Bergen. Im nächsten Kapitel sehen wir, dass David dann weiterzieht. Er zieht dann nach unten, also zum Toten Meer, in die Oase Engedi. Und ja, dort gibt es ja den David-Wasserfall. Also wenn man David kennenlernen will oder mal sehen will, wo er sich aufgehalten hat, geht man dahin und da kann man schön duschen unter dem Wasserfall und dergleichen mehr. Das nur so am Rande. Aber Saul scheint hier in diesem Abschnitt mit Blindheit geschlagen. Er geht auf der einen Seite eines Felsen war es wahrscheinlich nicht nur, sondern eines Bergmassivs und David auf der anderen Seite. Die gehen quasi aneinander vorbei. Da kann man wieder nur sagen, Gott hält seine Hand drüber und Saul ist wohl mit Blindheit geschlagen. David erkennt das Problem. Er weiß ganz genau, wie nah er dem Tod ist. Da heißt es in Vers 21, und Saul ging auf der einen Seite des Berges, David mit seinen Männern auf der anderen Seite. Also ganz knapp daneben, sehr gefährlich. Es könnte ja eine Zangenbewegung entstehen oder geben, und das hat er tatsächlich auch vorgehabt. Und so wollte er Saul auch David fangen. Und dann wäre das vorbei. Und hier fällt mir eine Geschichte ein von Ludwig Schneider, dem Gründer von Israel heute. Wir hatten ja den Doron Schneider schon mal hier, und der Michael Schneider, der hat uns letztes Mal als Reiseführer in Israel geführt. Und der Vater eben, der jetzt vor kurzem verstorben ist, der Vater Ludwig Schneider, der Gründer von Israel heute, erzählt Geschichten aus seinem Leben. Und das waren immer ganz spannende Geschichten. Vielleicht könnt ihr euch das mal anschauen auf YouTube, kannst du das alles wunderbar sehen. Sie sind also 73 ausgewandert nach Israel, dort eingewandert. Aber zunächst früher haben sie in Deutschland gelebt. Und er unternahm als Journalist und Kriegsberichterstatter, unternahm er viele Reisen. Er war ständig unterwegs, auch im Ostblock, hinter dem Eisernen Vorhang also. Damals war noch nichts mit Perestroika, und das war alles ganz, ganz dicht, und Christen wurden verfolgt. Das war also vor 73, also lange, lange her. Und Christen wurden verfolgt. Und nun wollte, und das war seine Aufgabe, immer wieder, wenn er dort war, schmuggelte er irgendwelche Belege von Christen, die in Verfolgung waren, heraus, damit man das hier öffentlich machen konnte. Und das wollten natürlich die Russen überhaupt nicht. Also das war ja klar. Einmal, da hatte er die Tasche voll Beweise, so erzählte er das in der Sendung. Aber er wusste gar nicht, wie er sie verstecken sollte. Er hatte nur einen Koffer, und ja, wenn man das aufmachen sollte oder aufmachen würde, dann findet man das ganz schnell. Und dann auf einmal auch noch das. Sie kamen zum Flughafen, aber ziemlich spät schon an. Und dann kommen sie in den Flughafen rein, und dann stellen sie fest, Moskau hat ja viele Flughäfen, dann stellen sie fest, das ist der falsche. Sie mussten zum anderen Flughafen. Von hier startet keine Maschine, nicht die zumindest, die sie gesucht haben. Also mussten sie durch ganz Moskau durch. Und wer Moskau so ein bisschen kennt, das war damals schon 73 furchtbar, aber heute ist ja, glaube ich, gar nichts mit Fahren. Heute gibt es ja nur ein Stop and Go. Aber sie mussten durch Moskau irgendwie durch. Und das war fast noch unmöglicher. Aber als sie dort angekommen sind, beim anderen Flughafen, dann war die Maschine kurz vorm Starten. Sie wurden nur noch angenommen und durchgeleitet, und es wurde nichts mehr geprüft. Also sie wurden vielleicht nur abgetastet, dass sie nichts dabei hatten, also irgendwie was gefährlich werden könnte. Aber sie wurden überhaupt nicht gefilzt. Es war alles einfach so durchgeschleust. Die Koffer und alles in der Maschine. Die Obrigkeit, die Kontrollen fielen aus, und die Obrigkeit war wie mit Blindheit geschlagen. So wahrscheinlich auch damals bei König Saul. Weil es nicht sein sollte, dass David in die Hände von Saul geriet. Und Gott gebraucht die Philister nun, die Feinde Israels eigentlich, und er gebraucht die Philister, damit er Saul wieder abziehen kann. Die Philister fallen ins Land Juda ein, und Saul muss jetzt endlich mal was tun für sein Königreich, um seine Leute zu retten, um die Philister aus dem Land zu schlagen, und er tut das. Und ich kann nur sagen, wunderbare Fügung oder Führung Gottes, die er hier zeigt. Wunderbar. Und David schreibt in dieser Situation, als er so im Bedrängnis war und als ihn Gott errettet, schreibt er dann Psalm 54, wo er um den Schutz bei Gott einerseits fleht, aber auf der anderen Seite auch schon für die Errettung, die er hat, die er erlebt, in Gott auch dankt. Und das ist so wunderbar. Ja, es lag nicht an David, fasse ich jetzt mal zusammen, sondern an seinem Vertrauen zu Gott. Da war kein Nasenfaktor, der David ganz besonders irgendwie schützte, sondern es war sein Vertrauen zu Gott. Das war, weil er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und wenn wir ein Mann nach dem Herzen Gottes oder eine Frau nach dem Herzen Gottes sind, dann können wir genauso sprechen wie David damals. Hat sich Gott verändert? Antwortet Gott anders als damals? Du kannst ihm heute noch Fragen stellen, genauso wie damals David, und er antwortet genauso konkret und er hilft genauso konkret durch unsere Schwierigkeiten durch. Es lag nicht an David, sondern es lag an seinem Vertrauen zu Gott. David sagt ja auch in einem anderen Vers, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Also er hatte das ausprobiert und er wusste, das funktioniert. Wenn ich Gott anrufe, dann hilft er. Das heißt, es ist kein Hindernis zu groß für mich. So hatte David das verstanden. Und das ist gut, wenn wir das erfahren haben, dass wir es in der Zukunft dann immer wieder auch anwenden können, Vertrauen zu Gott haben können, weil wir wissen, dass Gott uns hilft. Vielleicht stellen wir uns manchmal die Frage, eine Krankheit, die wir bekommen haben, und wir stellen in der Krankheit dann die Frage, warum führt Gott mich so? Nun, wir wissen es nicht. In meisten Fällen wissen wir es nicht. Vielleicht erfahren wir später, warum Gott so geführt hat. Oder wir haben familiäre Probleme oder ein Problem der Arbeitslosigkeit. Und dann sagst du, warum musste mich das treffen? Warum musste unser Unternehmen insolvent gehen? Und warum musste mich das treffen? Warum bin ich jetzt arbeitslos geworden? Vielleicht stellen wir uns auch alle zusammen die Frage, warum musste diese Corona-Pandemie oder Epidemie sein? Wir haben doch schon andere Sorgen gehabt genug. Warum musste das denn noch sein? Wahrscheinlich können wir es jetzt noch nicht beantworten. Vielleicht sind das die Vorläufer vom Ende. Vielleicht sind das Vorboten der Endzeit. Das kann durchaus sein. Und ja, wir hatten uns ja an viele Annehmlichkeiten angefreundet und haben vieles, was wir haben und was wir unser eigen nennen, mit Dankbarkeit auch von Gott genommen und haben gesagt, das ist gut so und das kann jetzt am besten immer so weitergehen. Aber Gottes Uhren gehen irgendwie anders. Vielleicht erfahren wir es im Nachhinein, warum diese Annehmlichkeiten beendet sind oder teilweise beendet wurden durch die Corona-Zeit. Vielleicht ist es ja wirklich der Vorbote von der Endzeit. Und das steht doch in der Bibel. Und wenn das geschieht, dann heißt es ja für uns, darum erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Deshalb brauchen wir dann nicht verzagen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir können dann gerade nach oben schauen und Gott dafür danken, dass wir bald am Ende sind, bald bei ihm zu Hause sind. Ich fasse zusammen, Gottvertrauen zahlt sich aus. Der erste Punkt, er antwortet ganz konkret. Der zweite Punkt, er ermutigt just in time. Gerade wenn wir es brauchen, dann ermutigt er damals durch Jonathan. Und der dritte Punkt, er rettet aus größter Not, in der wir uns vielleicht befinden. Gott segne uns beim Nachdenken über diesen Abschnitt, über Kapitel 23, 1. Samuel. Und damit möchte ich auch die Zuschauer im Livestream verabschieden. Und wir wollen dann gleich auch zu der Gebetsgemeinschaft miteinander übergehen. Ich bitte dann dazu, dass Eduard uns da anleitet.